Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Wir blicken jetzt zurück in die 80er Jahre. Noch gibt es DDR und Bundesrepublik, Helmut Kohl ist Kanzler und in der Europäischen Gemeinschaft, wie sie damals noch hieß, werden Pläne vorangetrieben, zur Europäischen Union zu werden. In diesen Hoffnungsjahren reist der Schriftsteller Hans-Magnus Enzensberger durch Ungarn, Schweden, Spanien und weitere europäische Länder, Ost wie West, und schreibt seine berühmten literarischen Reisereportagen mit Blick auf das kommende geeinte Europa. Mein Kollege Florian Felix Wey hat Enzensbergers »Ach, Europa« für uns wiedergelesen und auch alte Äußerungen Enzensbergers zu Europa in unserem Schallarchiv entdeckt.
Nehmen wir mal an, es ist ja ein Spiel, ich bin ja kein Prophet. Nehmen wir mal an, einige unserer Wünsche gingen in Erfüllung. Also die Mauer, die Okkupation Osteuropas, diese ganze Trennung.
Also der Ostblock bräche zusammen.
Einige dieser Wünsche gingen in Erfüllung. Nun weiß man ja aus den Kindermärchen, wie das ist. Er hat immer auch etwas Fatales, wenn die Wünsche in Erfüllung gehen. Uns kann man es ja nicht recht machen. Das heißt, hinterher passt es uns auch nicht so ganz.
Weswegen Hans-Magnus Enzensberger 1987 im letzten Kapitel von »Ach, Europa« aufs Jahr 2006 blickt. Heute falsch gelesen, nämlich rückwärts. Damals kühn geschrieben, nämlich vorwärts. Die Russen sind weg, die Amerikaner natürlich auch. Europa vereint sich in einer Haltung.
Alle durch die Bank antiamerikanisch.
Weil die Wunscherfüllung der erträumten Freiheit dennoch Ressentiments braucht, um erträglich zu sein. Sprich, weil man gar nicht so frei sein will, wie es der von Enzensberger vorhergesehene Mauerfall ermöglicht. Mindestens eines Zwingherrn bedarf es in dieser Situation dennoch. Die EU, um den Osten erweitert, sei ein riesiger supranationaler Wasserkopf.
Die Kommissionen, die Ausschüsse und Unterausschüsse spielten in ihren Glaskästen ein absurdes Milliardenbridge. Natürlich alles ohne demokratische Legitimation.
Nein, ein Prophet war Enzensberger natürlich nicht, aber ein sensibler und zuweilen verblüffend treffsicherer Interpret jener Eindrücke, die er auf 7 Reisen durch europäische Länder gewonnen hatte. Nicht ohne schon beim Aufbruch informiert gewesen zu sein.
Für jedes Land muss man rechnen, ein paar Monate eingehender Lektüre. Ich mache mich nicht auf, wo ich nicht über die Geschichte der Gegend ziemlich viel weiß. Dann bin ich vielleicht einen Monat dort, manchmal auch zweimal oder dreimal, je nach Schwierigkeitsgrad. Und dann geht es an die eigentliche Schreibarbeit.
Deren Ergebnis sich mehr als 35 Jahre später für mindestens ein Land, nämlich Schweden, ziemlich vertraut liest. Den
modrigen Geruch einer allgegenwärtigen, sanften, unerbittlichen Pädagogik
kann, wer will, im schwedischen Gesellschaftsmodell immer noch aufspüren. Über dessen Stabilität rieb sich Enzensberger schon damals misstrauisch erstaunt die Augen.
Es sah ganz so aus, als wäre den Sozialdemokraten ein Projekt gelungen, an dem schon ganz andere Regimes, von der Theokratie bis zum Bolschewismus, gescheitert waren, nämlich die Zähmung des Menschen.
Geklappt hat es dann doch nicht so ganz. Auch in Schweden findet sich heute nationalistischer Populismus. Diese den Horizont von 1987 weit überfordernde politische Entwicklung wird nirgendwo vorweggenommen. Oder halt, in Spurenelementen doch. Man ahnt im Italien-Report den bevorstehenden Aufstieg Berlusconis und alles, was daraus folgte. Dagegen geben die beiden frisch ihren Diktatoren entronnenen Länder Spanien und Portugal Musterbeispiele dafür ab, was Demokratisierung möglich machen kann, einen Systemwechsel ohne Chaos. Der steht 1987 den im Sozialismus gefangenen Ländern Polen und Ungarn noch bevor. Und bei ihnen erhofft man sich aus der Relektüre Hinweise darauf, warum die glühende Freiheitssehnsucht in der Realität später einen so heftigen Dämpfer im Orbanismus bzw. bei der PiS-Partei erlitt. Für Polen zitiert Enzensberger einen dortigen Intellektuellen mit einem überzeitlich gültigen Satz.
Was dieses Land am nötigsten hätte, Ernüchterung, ist nirgends in Sicht.
Mit seinen polnischen Freunden simuliert Enzensberger freie Wahlen. Heraus kommt ein Parteienspektrum, das alle verblüfft, weil die Solidarność keineswegs die absolute Mehrheit erhielte, sondern sich ein weites Parteienspektrum ergäbe.
»Aber das ist ja sensationell«, schrie ich. »Wisst ihr, was das heißt? Erstens, 40 Jahre Parteipropaganda waren für die Katz. Zweitens, Polen ist politisch gesehen ein ganz normales europäisches Land.
Das gilt vorderhand auch für das damals westlichste Ostblockland Ungarn. Die Verwerfungen, die wir heute dort erleben, kann man bei Enzensberger dennoch erahnen. Er entdeckt zwei antikommunistische Oppositionsströmungen, die der Mitteleuropäer und die der Volkstümler. Letztere mit einer Idee vom universellen Ungartum.
Nur wer von Kindesbeinen an Ungarisch spricht, kann das Vaterland in der Höhe begreifen. Und damit die Sorgen, die sich die Volkstümler um den Bevölkerungsschwund, die Überfremdung der einheimischen Kultur, den Niedergang der Volkskunst und die liberalen Abtreibungsgesetze machen.
Dies damals schon, allerdings als Randnotiz beschrieben zu haben, ist beachtlich und die Frucht der enzensbergerischen Betrachtungsweise des mild-ironischen Verzeichnens der Wirklichkeit jenseits von Idealen. Der Kontinent von 1987 ist, wie er ist.
Ich habe gar kein Idealbild. Wir fühlen uns ja nicht weiter, wenn wir uns irgendwelche Ideale ausdenken. Wir müssen mit dem arbeiten, was da ist. Und das heißt aber, wir müssen mit den vielen Millionen Einwohnern dieses Kontinents zu tun haben und nicht gegen sie und ohne sie.
So Hans Magnus Enzensberger viel später, im Jahr 2012. Da hatte er allerdings eine Haltung zu Europa gewonnen, die kaum mehr mit dem Seufzer »Ach« als mit dem Jammerlaut »Au weh« zu fassen wäre. Im altersgalligen Essay »Sanftes Monster Brüssel« ging er vom Betrachten zum Be- und Verurteilen der EU über. Aber das wäre jetzt keine Rückschau wert, das tun ja alle.